Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Speak, dem Q-Summit-Podcast. Ich bin Nina.
Und ich bin Anna. Und wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Startup-Welt, um euch coole Insights zu geben.
Jeden zweiten Mittwoch bringen wir eine neue Episode raus, die sich mit einzigartigen Gründungsgeschichten und gesellschaftlichen Themen beschäftigt.
Wo auch immer ihr seid, macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Kaffee und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zu einer neuen Folge Speak. Wir sind hier mit David Schafranke, Ex-Sportler, Ex-Model, aber mittlerweile auch als Startup-Builder etabliert. Willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, freut mich, dass ich dabei sein darf und ja.
Ja, David, dann stell uns doch einfach mal so die drei wichtigsten Stationen in deinem Lebenslauf vor.
Sehr gerne. Also meine drei Stationen, die drei Hauptstationen in meinem Leben, also wie ihr ja gerade gesagt habt, auch in der Intro, ich habe früher Sport gemacht. Mein größter Traum war es wirklich, Profisportler zu sein. Ich habe Handball gespielt. Nach Handball bin ich durch eine Verletzung ein bisschen zur Leichtathletik gekommen und hatte da auch mehrere Verletzungen und musste leider den Traum vom Profisport aufgeben. Bin dadurch aber zu der nächsten Station gekommen, was das Modeln war. Bin dadurch fast überall irgendwie auf der Welt gewesen, in Hongkong, irgendwie in Südamerika, in Europa, in sehr vielen Städten, so außer Tokio, habe ich eigentlich alles mitgemacht. Ja, und da konnte ich mir ein bisschen Kapital auch aufbauen, ja, und habe vieles gesehen, habe vieles gelernt, habe viele Leute kennengelernt und viele Probleme gesehen, die existieren. Dadurch bin ich dann wirklich zum Startup-Building gekommen und habe mich dann mit dem Thema beschäftigt, okay, wie kannst du Day-to-Day-Probleme von Leuten lösen und ja, über technologische Lösungen das am besten machen.
Was hast du dann noch gelernt nach dem Modeln? Also bist du an die Uni gegangen, hast du da bestimmte Skills dir dann aufgebaut, bis du dann zu dem Punkt gekommen bist?
Genau, also ich war übers Modeln, war ich dann in London 2 Jahre und hatte das Glück, dass ich dort an die LSI gehen konnte, über ein Stipendium, was ich gewonnen habe. Da dachte ich, hey, Wirtschaft, also Wirtschaft, das Thema Wirtschaft ist interessant, ja. Leider hatte ich nicht genug Geld, nicht genügend Kapital, um wirklich da in London zu studieren. Bin dann nach Deutschland zurück und habe dann International Business studiert, auch sehr international ausgelegt. Und hatte da wirklich die Möglichkeit, die Lehre, also was ich gelernt habe in der Uni, über meine Startup-Building-Erfahrung, weil ich während des Studiums quasi schon gegründet habe, dann in die Praxis umzusetzen. Und das war sehr hilfreich.
Das sind ja alles sehr verschiedene Stationen, die du jetzt durchlaufen hast in deinem Leben, also Modeln und Profisport und jetzt auch in die Wirtschaft. Wie war es denn für dich, so unterschiedliche Berufe auszuüben? Wo ist da deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Modeln, Profisport und dem Businessman? Hast du da irgendwelche anderen Gefühle gehabt, während du die verschiedenen Berufe ausgeübt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig beim Sport ist das Thema Selbstdisziplin. Ja, also wirklich zu überlegen, wie kann ich Selbstdisziplin aufbauen? Wie kann ich auf ein Ziel hinarbeiten, was ich mir setze? Das war so das, was mich am meisten geprägt hat in der Sportlerkarriere. Ja, und wirklich dieses Durchhaltevermögen, konsistent an einem Ziel zu arbeiten. Das war Nummer 1. Dann Nummer 2 beim Modeln, das war, du musstest sehr organisiert sein, ja, weil du musst dir vorstellen, du bist einen Tag irgendwie in London, hast da einen Auftrag und in 2 Tagen musst du wieder nach Mailand. Ja, das heißt, du musst das irgendwie im Plan haben, wie du dich selber organisierst und wie du dich selber strukturierst. Und das am besten noch verbinden mit einer starken Personal Brand. Das heißt, du musst sicherstellen, wenn du beim Kunden bist, dass du dich verkaufen kannst. Ja, dass du dich als Marke verkaufen kannst und dass du deine Arbeit verkaufen kannst. So. Das war so das Learning beim Modeln. Und ja, beim Businessman, ganz klar, so das ganze Wirtschaftliche dahinter. Ja, also wirklich zu gucken, okay, wie viel Geld mache ich? Ja, zu überlegen, ist das jetzt wert, in das Thema reinzugehen oder nicht? Und da auch zu priorisieren und wirklich diesen wirtschaftlichen Aspekt nochmal mehr reinzubringen. Und ich glaube, durch diese 3 Stationen habe ich so einen holistischen Ansatz gehabt oder so eine holistische Perspektive gewinnen können, die mir halt viel beigebracht hat, ja, die mir wirklich viel gezeigt hat, okay, worauf muss ich insgesamt achten?
Wir wollen ja heute mit dir auch über Resilienz sprechen. Würdest du sagen, dass du eine resiliente Person bist? Beziehungsweise haben sich deine bisherigen Stationen dahin auch gestärkt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Sport oder auch im Model-Business auch viel Rückschläge auf verschiedenen Weisen auf dich zugekommen sind.
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich ja vorhin gesagt habe, beim Sport, ich musste den Sport aufgeben, weil ich so viele Verletzungen gehabt habe, dass ich nicht mehr diese Sportlerkarriere verfolgen konnte. Also nach der ersten Verletzung war immer noch die Motivation da, weiterzumachen. Dann kam die zweite, dritte Verletzung. Und dann hat das Gehirn langsam angeschaltet und hat gesagt, hey, David, der Sport ist extrem wichtig, aber du musst dir jetzt Gedanken machen, was ist dein Fallschirm, wenn diese Sportlerkarriere keine Möglichkeit mehr ist. So, und durch diese ganzen Verletzungen musste ich natürlich damit umgehen, mit dem Thema, okay, wie gehe ich mit Scheitern um? Oder wie gehe ich damit um, wenn es nicht immer so geht, durch äußere Umstände oder ne, auch durch meine Verschuldung zum Beispiel, wenn ich von meinem Ziel abkomme. So. Und das war bei mir der Fall, ja, weil ich hatte wirklich diesen Traum, wirklich diesen Profisport zu machen. Und ich bin da teilweise, und darüber spreche ich sehr selten, bin da teilweise wirklich in ja, eine Art Depression gelandet, wo ich relativ frühzeitig mit 15, 16 mit umgehen musste, zu lernen, okay, yo, Sport ist nicht alles im Leben. Du hast noch viele andere Möglichkeiten. Und ich hatte halt das Glück, dass ich mich auch für andere Themen interessiert habe. Ja? Ich habe mich interessiert für wirtschaftliche Themen damals schon, ja, für Fotografie, für Design und so weiter. Und das hat mir dann geholfen, meinen Fokus von Sport auch in andere Themen, sage ich mal, zu übersetzen. Ja? Meine Kraft und Energie auch in was anderes zu investieren. Ja, aber beim Modeln war das auch ähnlich. Ja? Also klar, wenn du kriegst einen Auftrag und du bist mega glücklich, machst irgendwie eine Kampagne, weltweite Kampagne, habe ich zum Beispiel für Mustang und Lyle Scott gemacht, kriegst viel Kohle und hast geile Verträge und so weiter und bist in einer Minute der Held. Aber in der nächsten Minute kriegst du nur Haufen Absagen und hast für einen Monat zum Beispiel gar kein Geld und musst dir halt überlegen, okay, ja, liegt das an mir? Was passiert? Warum ist das so? Warum close ich jetzt keine neuen Aufträge quasi? Und auch damit umzugehen, ja, wenn du wirklich abhängig davon bist, dass die Kunden quasi deine Marke kaufen, die du irgendwie repräsentierst. Und damit muss ich auch umgehen, muss ich wirklich lernen, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und in dem Kontext habe ich dann gelernt, hey, ja, du musst halt irgendwie weitermachen. Du musst halt identifizieren so, warum ist das so? Und jetzt nicht irgendwie in ein Loch fallen, sondern halt so schnell wie möglich das aufnehmen, dieses Wissen oder diese Insights, diese Learnings, die aufnehmen und dann weitermachen. Ja, einfach wieder zu verwerten und zu gucken, okay, was kann ich jetzt besser machen, ja. Genau. Und ja, beim Business, ja, ich glaube Day-to-Day, ja. Also beim Business ist es noch ein bisschen härter, weil ja, da musst du halt auf jeden Fall zu sehen, wie du Gehälter bezahlst, ja. Wie du zum Beispiel dein Business teilweise von einem Tag auf den nächsten irgendwie komplett in eine andere strategische Richtung lenken musst und alles ändern musst, damit du bestimmte Marktprobleme adressieren kannst.
Also hast du dir selbst dann damals geholfen, so dein Frieden, sag ich mal, auch damit zu finden, dass dein Traum vom Sportler-Dasein nicht funktioniert hat? Also stelle ich mir auch schwierig vor, damit dann wirklich abschließen zu können irgendwann.
Ja, sehr gute Frage und das hat in der Tat wirklich lange gedauert, irgendwie diesen Frieden zu finden und damit abzuschließen, jetzt nicht Profisportler zu werden. Und die Art und Weise, wie ich das dann gemacht habe, war, ich hatte dann nicht mehr den Anspruch, quasi erste Bundesliga oder zweite Bundesliga Handball zu spielen, sondern ich bin dann quasi in die dritte, vierte Liga gegangen, habe dann weiterhin irgendwie Geld verdient damit, konnte damit Geld machen und habe dann die restliche Zeit in andere Themen investiert und habe sozusagen dann überlegt, okay, wie investiere ich jetzt, also wie nehme ich jetzt die Zeit, die mir quasi, oder die Energie, die ich in Angst und die Energie, die ich quasi in Trauer investiert habe und wandle diese in positive Energie um was Neues zu erschaffen. Und das war dann sozusagen der Weg, die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin. Aber es hat in der Tat, es hat wirklich relativ lange gedauert, vor allen Dingen, weil ich auch jung war und nicht wirklich jemanden hatte, mit denen ich damals sprechen konnte darüber. Ja. Das war dann eher mit Freunden und mit Leuten, die was Ähnliches irgendwie durchgemacht haben, aber davon gab es ganz wenige Leute. Ne? Und dann natürlich dieses Vertrauen aufzubauen mit diesen Personen, darüber zu sprechen, das hat auch lange Zeit gedauert. Ja. Zusammengefasst, glaube ich, gibt es zwei Punkte. Ne? Also Punkt Nummer eins, du musst jemanden finden, mit dem du darüber sprechen kannst, ja, über so Themen ja, vom Scheitern oder ne, wie man damit umgehen kann. Und du musst dir irgendwie ein Ziel setzen, ein neues Ziel setzen, wo du deine Kraft und deine Energie reinsteckst.
Ich würde jetzt mal zeitlich so ein bisschen nach vorne switchen. Du hast ja auch schon gegründet und musstest da auch mehrere Rückschläge mitmachen. Willst du da mal ein bisschen erzählen, was deine Idee war und wie das alles abgelaufen ist?
Ja, gerne. Also während der Uni, da habe ich Branding Doctors gegründet. Das war relativ, das heißt, das war ein erfolgreiches Unternehmen. Das war ein Marktplatz für mittelständische Unternehmen. um denen zu ermöglichen, ihre Marken, ihre digitalen Marken zu entwickeln, aber in einer sehr kosteneffektiven Art und Weise. Und was haben wir gemacht? Wir haben den Experten im Bereich Branding zur Verfügung gestellt und diese Experten aus dem Bereich Branding hatten dann Zugriff auf virtuelle Teams wie Designer, Marketing-Experten oder Entwickler, Web- und Webseitenentwickler. Und diese Leute waren dann auf der ganzen Welt verteilt, hauptsächlich in Ländern wie Chile, Kolumbien, Marokko, Ukraine. Und dadurch konnten wir sehr kosteneffektiv gestalten und es hat ganz gut funktioniert. Es hat einen großen Anlauf gefunden bei diesen mittelständischen Unternehmen auch. Das Einzige, was ein bisschen problematisch war, dass das Timing nicht 100% gepasst hat, weil wir ja lange vor Corona vom digitalen Arbeiten halt unterwegs waren und die Geschäftsführer dieser Firmen, die waren nicht daran gewöhnt, nur digital zu arbeiten. Deswegen mussten wir da ein bisschen die Richtung wechseln, aber das haben wir alles gut hinbekommen. Und im Nachhinein dieser Gründung habe ich mehrere Sachen gegründet und probiert. Eine Sache war zum Beispiel für Steuerberater eine Plattform zu entwickeln, also für Leute, die aus dem Ausland kamen, wollten wir Steuerberater auf eine Plattform packen und diese Expats sozusagen sollten auf diese Steuerberater zurückgreifen können, die auch Englisch, Türkisch, Polnisch, Russisch und so weiter sprechen konnten. So, Problem war aber, dass diese Steuerberater so viele Kunden hatten, dass sie nicht daran interessiert waren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da haben wir in diese Validierung viel Geld reingesteckt. Ja, wir haben da irgendwie mehrere tausend Euro reingesteckt. Und nach 2 Monaten ungefähr oder nach 3 Monaten hatten wir halt die Antwort, okay, wenn wir das jetzt bauen, dieses Produkt jetzt bauen, dann wird es keiner benutzen, weil es gibt kein Problem, was gelöst werden muss. Weil die Steuerberater, die haben irgendwie genug Kunden, das heißt, die brauchen keine neuen Kunden. Die Expats, die kommen auch mit den aktuellen Lösungen irgendwie zurecht, wie Taxfix oder Visosteuern und was es alles gibt. Und da ist uns aufgefallen, okay, ja, Learning, wir haben viel Geld irgendwie investiert, aber wenn wir jetzt weitermachen, dann fahren wir das Ding komplett gegen die Wand. So. Und das, ja, und solche Beispiele gibt es halt mehrere, ja. Und muss dann einfach verstehen, okay, wie weit gehst du, also bis wohin gehst du und wo ziehst du dann quasi die Steckdose, ja, damit du jetzt nicht irgendwie zu viel Geld verbrennst. Und dafür muss man Feingefühl einfach entwickeln.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, dass dann diesen Moment zu finden, wo man sagt, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat und da kann man jetzt auch nichts mehr retten.
Und was hat dich denn da, also du hattest ja dann auch schon immer Geld investiert und dafür ausgegeben, was hat dich denn motiviert, wieder weiterzumachen und dir ein anderes Projekt zu suchen und da vielleicht wieder einen ähnlichen Weg einzuschlagen, aber dann trotzdem immer nicht aufzugeben? Hattest du da eine Strategie, die dich motiviert hat, weiterzumachen?
Ich würde die Frage zurückgeben. Die Frage ist, warum machst du, was du machst? Und auf der einen Seite, für mich ist das Thema Gründen oder etwas aufzubauen, vergleiche ich oft wie mit einem Song schreiben. Wenn jetzt ein Sänger oder eine Sängerin einen Song schreibt, dann fragst du, okay, warum schreibst du einen Song? So, und du schreibst ja diesen Song für jemand anderen. Ja, das ist was sehr Emotionales, was sehr Persönliches oftmals. Und für mich ist das Thema Gründen genauso. Ich gründe etwas, weil ich ein Problem für jemand anderen lösen möchte, um sein oder das Leben von den Leuten, die das Problem haben, einfach besser zu machen. So, und das ist für mich diese Analogie aus der Musik. Und der zweite Punkt, warum ich das mache, ist, ja, ganz einfach, weil, stell dir mal vor, Frage an euch, würdet ihr, wenn ich euch 10 Millionen gebe, würdet ihr die nehmen?
Ja.
Okay. Würdet ihr die 10 Millionen nehmen, wenn ihr wisst, dass ihr morgen nicht mehr aufsteht?
Nee, ich denke nicht.
Genau. Und das ist genau der Punkt, weil ich sehe halt, ich gucke halt in die Zukunft und überlege halt, wie ich mich darauf anpassen kann, ne? Mit dieser Analogie und mit dieser Metapher, die ich gerade erwähnt habe. Für mich ist es halt so, dass ich jeden Tag versuche, halt mit einem Lächeln im Gesicht aufzustehen, zu wissen, hey, mach irgendwie das Beste draus. So, versuch irgendwie an deiner Vision zu arbeiten, die du hast und mach einfach weiter. So, und das ist für mich so dieser treibende Faktor. Zu sagen, okay, ey, scheißegal auf das Geld, scheißegal, sind fast unwichtige Faktoren. Wichtig ist einfach, dass ich mein Leben so lebe, als ob morgen der letzte Tag wäre, ja. Das heißt, im Kurzschluss, was ihr ja gerade gesagt habt, 10 Millionen sind weniger wert als der Tag morgen.
Du hast ja auch einen sehr diversen Lebenslauf mit vielen, vielen Stationen. Hast du das oder vielleicht auch andere nachfolgende Arbeitgeber von dir das als Vorteil betrachtet, dass du so viele diverse Sachen ausprobiert hast?
Ein sehr, sehr guter Punkt. Also die Frage ist, was ist so der rote Faden auch in meinem Lebenslauf? Und der rote Faden in meinem Lebenslauf ist ganz klar, ja, immer wieder irgendwie Probleme zu lösen, daraus eine technologische oder irgendeine Lösung zu entwickeln und also wirklich diese unternehmerische DNA. So, das zieht sich halt durch in meinem Lebenslauf. Auf der anderen Seite gibt es viele Stationen, die ich gemacht habe. Das stimmt. Ich war irgendwie, habe für eine AI-Firma, ein Startup gearbeitet in Frankfurt im Reisebereich. Die wurde dann später von Emirates gekauft. Ja, dann habe ich im Venture Building gearbeitet hier in Köln. Dann habe ich irgendwie im Investmentbereich was gemacht und, und. Und das Feedback, was ich bekomme, ist, wenn ich in Gesprächen bin, ne, mit den Besitzern von der Firma oder so, wo ich dann mich beworben habe, ist, ja, du hast ja einen sehr diversen Lebenslauf. Ich glaube, genau das macht meinen Lebenslauf oder auch den Lebenslauf von anderen, die sowas Ähnliches haben, besonders. So. Weil ich glaube, viele Menschen oder viele Leute, viele junge Leute, die gehen halt irgendwie zur Schule, gehen zur Uni. Nach der Uni wird denen gesagt, ja, du musst irgendwie zu MBB, also den großen Consulting-Firmen gehen, wenn du was werden willst. Boston Consulting, McKinsey und Bain. Ja, und danach kannst du dir dann aussuchen, was du machst. Auf jeden Fall. Aber es gibt kein Template für jeden in dieser Gesellschaft, sondern man muss das machen, woran man einfach glaubt und was einem Spaß macht. Und genau, und ich habe mich jetzt, glaube ich, in meinem Lebenslauf, ich hatte die Option, zu BCG zu gehen in Polen, habe mich dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, das hätte mir keinen Spaß gemacht, weil ich einfach nicht der Typ zum Beispiel für eine Beratung bin. So, und das muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich einfach. Ja. Deswegen, da gibt es kein richtig und kein falsch, wenn ihr mich fragt.
Was würdest du denn anderen Gründern, Gründerinnen oder Interessierten an der Gründung als deinen Top-Ratschlag geben, wenn es um Resilienz geht?
Der erste Punkt, Scheitern, also wirklich das Thema Failure, das ist Teil. Das ist Teil vom Game und ich habe eine sehr interessante Zitat gehört, als ich bei Antler war, vom Gründer von Antler, von Magnus, und er hat gesagt, Failure is not an option. Und im ersten Moment war ich so, hey, what the fuck, hey, Failure is not an option, natürlich, Failure ist so ganz normal, ne? Weil ich halt dachte so, hey, das hört sich komisch an, als ob man nicht irgendwie verlieren oder scheitern darf. Und dann habe ich mir eine Stunde genommen, habe darüber nachgedacht, und dann war ich so, Failure is not an option. Natürlich. Failure, scheitern ist keine Option, weil du nicht scheiterst. Und das ist die Frage, wie du Scheitern definierst. Weil wenn du Scheitern sehr negativ behaftest und sagst, okay, Scheitern ist irgendwie was Schlechtes, ja, dann ist es scheiße. So, aber wenn wir Scheitern definieren als Teil von diesem Prozess, um besser zu werden und zu lernen, dann ist es perfekt, dann kannst du tausendmal scheitern, weil diese tausendmal Scheitern, die machen dich noch besser. Und genau darum geht's bei diesem Zitat. Und ich glaube, das ist einfach geil. Also Scheitern ist geil, weil wenn du scheiterst, in Anführungsstrichen scheiterst, wirst du einfach noch besser, weil du lernst so viel daraus und das ist einfach Teil davon und das ist extrem wichtig. So, das ist Punkt Nummer eins, deswegen, wir müssen einfach das Wort, wie wir Scheitern definieren, einfach umswitchen in unseren Köpfen, es quasi embracen, umarmen und Teil von diesem Prozess, es muss Teil von diesem Prozess sein. Und wir müssen das positiv sehen, anstatt negativ. So, und dann finde ich für Resilienz das Thema auch noch ganz wichtig, Selbstdisziplin. Und die Frage ist, okay, wie erreichst du Selbstdisziplin? Und ich habe früher Branding Doctors gegründet. Da haben wir viel mit Analogien aus der Medizin gearbeitet. Und da gab es so bestimmte Pillen, da gab es so bestimmte Injections, ne, also Spritzen, die wir verwendet haben, um Analogien zu entwickeln. Und ich finde, Selbstdisziplin, was gehört dazu? Da ist das Vitamin N, was du brauchst. Vitamin N ist für mich, Nein zu sagen. Also wirklich zu überlegen, hey, was tut mir gut? Was kann mich weiterbringen oder das Unternehmen weiterbringen? Also man muss da wirklich ganz klar Nein sagen. Das ist Nummer eins. Dann gibt es Vitamin P, nenne ich das mal. Vitamin P, es ist eine Neuerfindung, aber Vitamin P ist priorisieren. Ja? Du musst ganz klar priorisieren und überlegen, okay, was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Und dir da ganz klar Brücken bauen, ja, irgendwie eine Intelligenz erschaffen, die dich näher an dein Ziel bringt. Und dazu gehört Priorisierung. Und der letzte Punkt, das ist dann, ja, Vitamin J kann man sagen, oder wir können das auch Tablette J nennen, jammern. Also nicht jammern. Weil, also wann jammert man? Man jammert, wenn man etwas negativ sieht, ja, wenn einen etwas belastet. Und wenn wir sagen, okay, ja klar, traurig sein ist okay und irgendwie sich mal schlecht fühlen ist okay. Aber wenn man dann in dieses Jammern übergeht und sich in so eine Spirale betrifft und reingezogen wird, dann ist es sehr schwer, da rauszukommen. Und deswegen sage ich, dieses Jammern, also versuchen nicht zu jammern, sondern das Positive zu sehen und sich aufzubauen. Und zu überlegen, was braucht man dazu? Braucht man dazu die richtigen Leute, ne? Also Partner, Coaches, die richtige Umgebung, mit denen man sich, also Freunde, mit denen man sich umgibt, die ihn da rausholen. Neues Ziel, ja, was einen motivieren kann.
Klingt auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben ja jetzt ganz viel auch über Scheitern geredet. Woran arbeitest du denn aktuell oder was, ja, welche Vision verfolgst du momentan? Was ist jetzt so dein Plan für die Zukunft?
Du hast ja richtig gesagt, in meinem Lebenslauf, der ist sehr divers. Und da sind viele unternehmerische Tätigkeiten so. Das heißt, ich glaube wirklich daran, dass der Weg zur Selbstbestimmung von einem Menschen im Unternehmerdasein liegt. Ja, also wirklich Unternehmer zu sein, und wenn man Unternehmer ist, kann man frei über seine Zeit entscheiden. So. Das heißt, aktuell arbeite ich an einer Lösung, die es hilft, dass wir mehr Unternehmer und Unternehmerinnen haben, idealerweise weltweit. So, das ist so diese große Version. Weil ich glaube, das Unternehmerdasein ist der Weg zur Freiheit, um zu entscheiden, was man mit seiner Zeit macht. So. Und das Problem ist, um Unternehmer oder Unternehmerin zu werden und eine Firma zu gründen, sei es eine Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft, ist der ganze Mist, den du am Anfang machen musst, der ganze administrative Mist. So, sich zu überlegen, welche Firma gründe ich, wie soll die aussehen, welche Versicherung brauche ich, wo registriere ich die Firma und, und. Und das bietet unheimlich viele Kopfschmerzen für Menschen, die eigentlich ein Problem lösen wollen. Ja? Weil Unternehmer oder Unternehmerin zu sein, bedeutet, Probleme von anderen zu lösen. Und aktuell entwickeln wir eine Lösung, die diesen ganzen administrativen Shit, sage ich mal, dir aus dem Kopf nimmt, also dir wegnimmt, damit sich Unternehmer und Unternehmerin auf das Relevante und Wertschöpfende fokussieren können. Und genau, das wird eine Art, ja, Company Operating System. Und das ist jetzt aktuell das neue Projekt, woran wir arbeiten. Es ist noch im Stealth-Mode. Das heißt, ich kann noch keine Namen dazu geben, aber ja.
Okay, spannend, was da noch kommt. Letzte Frage unsererseits. Unser nächster Gast ist Justus Lauten. Der macht ein Food Forecast Startup. Die haben da eine KI, die dann hilft, eben Bäckereien, Tankstellen-Shops und so weiter sehr genau vorherzusagen, was der Bedarf sein wird, um Food Waste eben zu vermeiden. Hast du eine Ad-Hoc-Frage, die wir ihm stellen könnten?
Eine Ad-Hoc-Frage. Warum ist er, also Justus, warum bist du die richtige Person, um dieses Problem zu lösen?
Okay, dann bin ich gespannt, was Justus dazu sagen wird in 2 Wochen. Und ja, dir vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Wir haben super viel gelernt und es war echt extrem spannend. Ich glaube, wir konnten auch alle super viel über Scheitern und Resilienz mitnehmen. Dankeschön auf jeden Fall.
Danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war's für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Lasst uns sehr gerne eine Bewertung, Feedback oder einen Gästevorschlag da.
Wenn ihr weitere Updates rund um den Q-Summit 2024 nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram und LinkedIn.
Cool, dass ihr dabei wart, und wir hören uns in 2 Wochen wieder.